Und dieses Argument, das, was man das auf den Plakaten sieht, Sanierung, Bergwirtschaft sofort und dann ist alles heil, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, wir wissen das wohl nicht.
Meine Motivation ist, den Ort wieder mal so schön werden zu lassen, wie er einst wahrscheinlich mal auch war.
Mit mir gibt es nur eine Sanierung im Ganzen.
Grüß Gott Amberg, hier ist der Podcast eurer Wirtschaftsförderung. Mein Name ist Karl-Heinz Brandelig. Ja, die Augen der Amberger sind gerade auf unseren Berg gerichtet und das nicht nur, weil nach 2 Jahren Zwangspause unser Bergfest wieder stattfinden darf. Die Amberger lieben ihren Berg, auch außerhalb der Bergfestzeit. Seit Jahrhunderten ist er Lieblingsplatz und Sehnsuchtsort nicht nur der Amberger selbst. Aus den unterschiedlichsten Gründen macht man sich an den Aufstieg. Ob es ein Gebet ist, die sportliche Herausforderung, ob zum Naturerlebnis oder der erste Eindruck für einen Geschäftspartner, der zum ersten Mal Amberg besucht oder auch die Familienfeier. Alle nutzten die Gelegenheit, in der Bergwirtschaft dazu einzukehren und vor allem im Sommer den Ausblick von der Terrasse zu genießen, wenn man denn überhaupt einen Platz bekam. Eine echte Idylle. Doch seit circa 2 Jahren ist die Bergwirtschaft im ehemaligen Mesenhaus wegen baulicher Mängel gesperrt. Die Kirchenstiftung, die für die Bergwirtschaft zuständig ist, hat einen Wettbewerb durchgeführt und einen Partner für eine Sanierung und maßvolle Erweiterung der Gaststätte um eine kleine Pension gefunden. Doch es gibt eine Gruppe, bei der die Planungen auf Ablehnung stoßen und so wird nun um die Bergwirtschaft gestritten und es kommt zu einem Bürgerentscheid. Gravierend betroffen davon ist derjenige, der das Dilemma eigentlich lösen wollte, Unternehmer und Investor Michael Ferner. Servus Michael.
Karl-Heinz, hallo.
Ja Michael, du hast auch deinen Architekten mitgebracht, den Georg Zunner vom gleichnamigen Architekturbüro. Georg, servus.
Ja, grüß dich, servus.
Ich freue mich, dass ich euch heute bei uns in unseren Räumen begrüßen darf. Toll, dass wir über das Projekt Bergwirtschaft reden dürfen. Ich möchte euch zu Beginn unseres Gesprächs einfach mal bitten, euch kurz selbst vorzustellen.
Ja, was ich gerne mache. Ich bin Michael Fellner, bin in Amberg ortsansässiger Schreinermeister mit einem eigenen Schreinereibetrieb, der in Hirschau im Massenricht liegt. Wir führen hauptsächlich Innenausbauten durch und auch da speziell dann Gastronomien, die wir hier in der Region und auch überregional gerne und qualitätsvoll erledigen. Gerne würden wir auch hier in Amberg, in der Bergwirtschaft, unser Können zeigen und würden uns freuen, wenn dann irgendwann in nächster Zeit dieses Bauvorhaben starten könnte.
Ja, Michael, jetzt hast du genügend Bauerfahrung und trotzdem traust du dich an komplexe und schwierige Projekte wie die Bergwirtschaft als Investor auch ran. Kannst du noch ein bisschen was zu deiner Investorentätigkeit bisher erzählen?
Das Wort Investor sehe ich für mich jetzt nicht gerne. Ich bin einfach ein Handwerker, der versucht, immer mit eben Bauvorhaben, das er macht, einen Schritt nach vorne zu gehen. Das, was wir jetzt alle haben und von dem, wo wir alle profitieren, viele auch unbemerkt, ist einfach nur was entstanden ist die letzten Jahrzehnte durch unsere Vorgenerationen. Und irgendwann ist es an der Zeit, einfach Bestandsimmobilien oder Bestandssachen in die Hand zu nehmen und einfach wieder einer heute zeitgemäßen Nutzung zuzuführen. Das ist jetzt bei dem Zustand, was speziell die Bergwirtschaft anbelangt, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gegeben. Im Gegenteil, das sind sogar teilweise gefährliche Mängel, die man einfach heutzutage nicht mehr vertreten kann. Und das ist einfach mein Antrieb zu sagen, das nehmen wir jetzt in die Hand und da machen wir was.
Ja, Georg, vielleicht eine kurze Vorstellung von dir.
Ja, also mein Name ist Georg Zunner, ich bin Architekt hier in Amberg und unser Büro beschäftigt sich seit ungefähr 30 Jahren mit Sanierungen. Wir haben natürlich in diesem komplexen technischen Sachverhalt erheblich viel Erfahrung gewinnen können in den letzten 30 Jahren. Wir haben sehr viele große auch Gastronomieobjekte gemacht und natürlich auch an schwierigen baulichen Situationen. Und wir können natürlich auch solche Sachen gut beurteilen. Und bis der Michael gesagt hat, es ist ja wohl so, dass ein altes Gebäude letztendlich nicht so immer schon an der Stelle so bis jetzt ist, so uralt in allen Teilen ist, sondern meistens irgendjemand hat es ergänzt, umgebaut, weitergebaut, weiterentwickelt. Und es ist halt auch schade, wenn man diese vorhandenen Ergänzungen letztendlich nicht wieder erneuert, in dem Sinne, dass man es nicht bloß anstreicht, sondern dass man es auch konzeptionell auf den neuesten Stand bringt, weil das ist einfach der Respekt der Leistungen, die früher gearbeitet haben. Das muss man einfach weiterführen. Und ein Denkmal kann man immer perfekt umbauen, weil es sich eigentlich sehr gut verträgt mit den Ergänzungen, wenn man es gerne macht und mit Liebe macht.
Ja, danke. Jetzt seid ihr Bauprofis beide. Aus unterschiedlichen Segmenten, aber trotzdem habt ihr ja auch Emotionen. Was verbindet euch persönlich denn mit unserem Berg?
Ja, der Berg, ich kenne das natürlich, wie es den meisten geht, als Kind schon mit Besuch des Bergfestes. Das waren meine ersten Erfahrungen. Ich bin da, glaube ich, jedes Jahr. Ich bin auch durch eine andere Sanierung bin ich unmittelbar an der Bergwirtschaft Nachbar.
Schön. Georg, hat ein Architekt auch Emotionen zum Berg?
Ja, natürlich. Zum einen ist es eine super bauliche Situation. Ich will nicht sagen Neudeutsch Location, aber letztendlich ist es wirklich so. Du hast einen Kirchenbau, der einen Prachtgiebel hat, sehr theatralische Kulisse, also wunderschönste Architektur, geflankiert letztendlich von einem großen Klosterbau und etwas ja, lieblos seitlich angrenzend nach unten fallend das alte Mesnerhaus, das halt einfach immer wieder umgestaltet worden ist. Und meine Motivation ist, den Ort wieder mal so schön werden zu lassen, wie er einst wahrscheinlich mal auch war. Und diese unsäglichen Anbauten und dergleichen, die natürlich wahrscheinlich nur der Architekt am Anfang immer sieht, dass die einfach besser werden, dass man einfach Qualität auch hat an den Stellen, wo man es jetzt null hat. Das muss doch einfach alles aus einem Guss sein und es muss doch auch sein für die Leute, die dort sind, dass alt und jung das perfekt nutzen können. Ja, und jetzt würde mich mal interessieren, wie steht die Motivation von dir, Karl-Heinz, dazu?
Wer stellt hier die Fragen, Georg? nein, natürlich. Also ich habe auch erhebliche Motivationen zum Berg. Es war mein Spielplatz. Ich bin hier in der Nähe aufgewachsen. Wir hatten damals keine Smartphones, sondern wir waren tatsächlich im Wald unterwegs, jeden Tag bei Wind und Wetter. Ich habe da oben geheiratet und ich fühle mich sauwohl, wenn ich von meinem Wohnhaus aus tatsächlich auf die Bergkirche schauen kann. Das gibt einem irgendwie eine Erdung. Und das sind meine Emotionen neben den üblichen Festlichkeiten wie Bergfest und so weiter. Ja, es ist so ein emotionsreicher Ort für viele aus unterschiedlichsten Antrieben heraus. Wahrscheinlich deswegen auch so strittig, weil natürlich jeder eine andere Meinung, Einstellung dazu haben darf. Das ist ja ohne Zweifel. Aber wir sollten natürlich die Fakten auch einmal beleuchten und bei den Wahrheiten bleiben. Es wird in den Diskussionen um euer gemeinsames Projekt immer viel über die Bergruhe gesprochen. Es wird gesprochen über Gebäudemassen. Es wird darüber gesprochen, dass Verkehr raufgezogen wird. Wie muss man sich das Projekt denn vorstellen? Wie seid ihr an diese Herausforderungen herangegangen? Sind es tatsächlich Fakten, die entstehen werden, wenn euer Projekt umgesetzt wird? Vielleicht beginnen wir einfach mal mit dem Thema Baumasse.
Die Baumasse, die man jetzt meint, immer wahrnehmen zu tun in der Öffentlichkeit, ist immer nur das, was man oberhalb der Terrasse sieht. Die meisten Leute sehen ja gar nicht die tatsächliche Baumasse, die jetzt im Ist schon vorhanden ist, die im Untergrund, sprich unter der Terrasse, sich in den Hang hineinschiebt und eigentlich wesentlich mehr Masse hat als das, was oben drüber ist. Und es war auch unsere Motivation, dass man von diesen Sachen nichts sieht. Und das ist halt dort die einmalige Chance, so wie es ja jetzt auch von den Vorgängergenerationen gemacht worden ist, durch diese extreme Hangsituation, diesen sogenannten Souterrain- oder Kellerbereich, der einfach nur Abstellräume und Technikräume und Kühlräume und Toilettenanlagen sind, dass dieser Bereich nicht einfach sinnlos unter den Terrassen verloren geht. Und wir haben einfach halt festgestellt, dass man mit unserem Gesamtkonzept, mit der letztendlich Toilettenanlage, die barrierefrei sein soll, die ja auch die älteren Leute, die um einen Spazierengehen bedienen, also benutzen können, dass sie nicht einfach in den Keller runtergehen müssen, sondern letztendlich schiebt sich das alles unter diese riesen Treppenanlage und den Hang in der Höhenstoffwindung hinein, sodass man es überhaupt nicht wahrnimmt. Und die wahrnehmbare Baumasse, die wir produzieren, ist definitiv nicht in dem Sinne größer wie das, was man jetzt sieht. Und dann habe ich alle Funktionen auf einer Ebene, also Barrierefreiheit, die älteren Leute, die auf die Terrasse gehen wollen, die auch innen sitzen wollen, die einen Saal haben wollen. Letztendlich ein Saal im Obergeschoss, wie es jetzt ist, ist natürlich schön verpackt, aber was bringt der? Kein Mensch kann darauf gehen. Das ist ein ganz kleines, eigentliches Gebäude, Lift und so weiter nach oben zu finden. Den Platz hast du gar nicht. Oder du verzichtest halt komplett auf die Gastronomie im alten Haus und das kann es ja wohl nicht sein. Und somit haben wir gesagt, nein, der Saal sollte nicht oben sein. Und dann wurde ja der Wunsch von vielen, vielen Menschen an uns herangetragen, den Saal bitteschön für Hochzeitsgrößen, um die 80 Personen bis 100 Personen irgendwo zu machen. Das ist eine normale kleine Hochzeit. Und da hat man gesagt, okay, dann schieben wir das halt auch. Geht es denn von der Geometrie in den Hang hinein? Und somit reduziert sich die wahrnehmbare Baumasse. Das ist eigentlich ganz klar. Mal so als Beispiel, es gibt Fußballstadien, die auf der Wiesn stehen. Da siehst du einen riesen Topf dort stehen. Und es gibt das Olympiastadion, das alte, da siehst du gar nichts, das ist in der Natur eingelassen. Da siehst du nicht die riesengroßen Kulissenwände. Das ist alles letztendlich in der Natur integriert. Und warum soll denn das hier an diesen Hang nicht gehen? Also da gibt es wahnsinnige Synergieeffekte. Wir stabilisieren diesen Hang. die Barrierefreiheit, die Zugänglichkeit für jeden Menschen und die Terrasse, die letztendlich jetzt da ist, die wird ja erneuert. Wir hätten sogar einen echten Aussichtspunkt gemacht, dass man nämlich nicht, wie du vorhin gesagt hast, bloß wenn du Glück hast, runterschauen konntest, weil was war denn, wenn die Leute dort gesessen sind, hast du ja gar nicht hingehen können und auf Amberg schauen können. Und wir haben das extra so letztendlich aufsortiert, dass man einen Punkt hat, wo man hingehen kann, der nicht bestuhlt und so weiter ist, sondern dass man sagt, okay, da schau her, da kannst du auf Amberg schauen. Und was will man denn noch mehr machen? Das ist doch eine ganz eine tolle Integration, diese Baumassen.
Also das, weil du das Thema Terrasse ansprichst, das ist tatsächlich auch oft diskutiert worden. Ich kenne es selbst von früher, kamen die Besucher, die nur mal auf Amberg runterschauen wollten, haben es die Bedienungen gestört, sind im Weg rumgestanden, haben sich durch Tische durchdrücken müssen. Das sind ja Punkte, die ihr aufgegriffen habt, also konkrete Wünsche der Nutzer, auch der Gastronomiebesucher, die eben umgesetzt werden in dieser größeren Terrasse. Jetzt mal die Frage, weil es, glaube ich, mit der Baumasse oder den Ängsten auch zusammenhängt, die da entstehen und diskutiert werden. Das ist ja dieser, ja, nach außen sagt man immer Hotelanbau. Ich glaube, wenn ich die Planung richtig interpretiere, dann ist es eigentlich was anderes.
Das ist im Prinzip so eine Art Themenhotel. Ich bin an der Kirche, Gasthof ist im Prinzip eine tolle Verbindung in Bayern. Und für uns ist es eine Abrundung des Gesamtkonzepts. Baulich, weil es durch die Geometrie des Hangars sowieso als Baukonstruktion gebaut werden muss, als entweder von unten ansehen, nicht ansehnliche Betonterrasse oder halt als Hülle. Und in der gesamten Wirtschaftlichkeit ist es halt ein kleiner Beitrag zu dem gesamten Gelingen. Es war ein Wunsch von wahnsinnig vielen Menschen, ein Thema kam vor allem bei den Hochzeitswünschen halt auf, zu sagen, es wäre doch traumhaft schön, wenn unsere Kinder heiraten, dass sie bei uns hier in Amberg heiraten. Die viele studieren ja oder ziehen weg. Und deswegen kam auch die Frage, können wir denn nicht wenigstens für einen Teil unserer Gäste, die von irgendwo anreisen, wo halt der Hochzeiter dann daherkommt oder die Hochzeiterin, dass zumindest die nicht dann nachts noch in der ganzen Weltgeschichte herumkutschiert werden müssen und in der Hotellerie suchen. Und das war eigentlich der Punkt. Und letztendlich hat sich es für uns halt ergeben, so wie jetzt die ganze Terrasse für Toilettenanlage unterbaut ist, für Kühlräume, für Technikräume, für alles Mögliche in dieser haustechnischen Seite, was momentan im Bestand rum ist, haben wir gesagt, ja, diese technischen Sachen, die sind eh nicht mehr dort zu halten, wo sie jetzt sind. Und diese Geometrie, die sich durch den Hang ergibt, ergibt letztendlich halt einen Hohlraum. Und ich möchte ja keine aufgeständerte Betonterrasse haben, wie man es bei vielen Wallfahrtskirchen kennt, wo die Besucherterrasse, wo du dann auf eine Stadt schauen kannst. Und wenn du von unten im Wald spazieren gehst, siehst du dann von unten eine unterseitige Betonterrasse. Das wollten wir nicht haben. Wir haben gesagt, nein, dann bringen wir ein bisschen ein Leben rein. Das haben wir integriert, haben Holzlamellen davor gesetzt, dass keine Blendwirkungen sind und haben ganz behutsam 19 Zimmer gemacht. 19 Zimmer. Wir haben das auch geschafft, dass wir eine behindertengerechte Hotelzimmeranlage haben. Das ist doch alles, was heutzutage das Minimum ist, was man machen muss, wenn man in die Zukunft schaut. Und wir sind auch der Meinung und der festen Überzeugung, dass das eine gute Kombination ist in unserer Aufstellung von dem Konzept.
Michael, welche Bedeutung spielt, ich sage jetzt mal, die eigentlich ist eine Herberge, eine Gaststätte mit Gästezimmern, mit Pension, hast du gesagt. Welche Bedeutung spielt für den Investor Michael Fellner diese Übernachtungsmöglichkeit und auch der Saal in deinem vielleicht sogar wirtschaftlichen Konzept?
Erst einmal muss man in die Zukunft schauen, weil das, was jetzt gemacht werden soll, das ist für viele Generationen, wie es baulich werden soll. Ich weiß noch, wie zum Georg damals gesagt hat, Georg, ich bewirb mich um die Sanierung der Bergwirtschaft. Schaut er mich an und sagt, puh, da trauen wir uns, glaube ich, drüber. Man schaut halt, was kann man machen, was gibt es Bauvorhaben für Möglichkeiten. Die ersten Skizzen, das ist tatsächlich immer gewesen, Skizze so, das könnte man machen, Grundriss und dann machst du mal ein bisschen Ansicht. Und immer mit dem Tenor, wir dürfen nicht zu weit, nicht zu groß, nicht zu weit oben, nicht zu hoch. Es war immer geprägt von Zurückhaltung und das lasse ich mir als heute auch nicht irgendwie immer in die Schuhe schieben, dass das Wahnsinn und Größenwahn und Gier und alles möglich ist. Also das trifft einfach nicht die Tatsache. Eine Investition in dieses Vorhaben, so wie es jetzt ist, in der jetzigen Größe, ist wirtschaftlich nicht vertretbar. Fertig. Wir haben uns da zu viele Gedanken gemacht. Da gibt es Gutachten genauso für die Wirtschaftlichkeit, sogar zwei Gutachten für die Wirtschaftlichkeit, und zwar von Profis. Da gibt es so viele Sachen, die berücksichtigt werden müssen. Und die heutigen Anforderungen, die man an dieses Gebäude stellt, die baulichen Anforderungen, die Größen, die Vorschriften, die WC-Größen, barrierefreie WC-Anlagen, Lüftungsanlagen, Brandschutzwege, Aufzüge, die du brauchst. Du brauchst einen Lastenaufzug. Das Gebäude ist eigentlich dreistöckig. Du musst in dieses Gebäude mindestens einen Lastenaufzug einbauen. Willst du dieses Gebäude bespielen mit Gastronomie, mit Leben, brauchst auch du für die Personen diese Aufzüge. barrierefrei zum Beispiel. Und irgendwann bist du wieder bei den Zahlen und wenn du einfach siehst, du musst 30% oder 40% des Bestandsgebäudes für heutzutage notwendige bauliche Maßnahmen opfern, dann hast du, wenn man es ehrlich sieht, 50 oder 60 Sitzplätze und da kannst du keine 2, 3, 4 Millionen investieren nur für eine Sanierung. Ich bin keiner, der Zahlen um sich wirft, aber irgendwann muss man vielleicht mal von Zahlen sprechen. Aber diese Zahlen werden ja teilweise nicht einmal geglaubt. Es ist ja nach wie vor von manchen Personen die Meinung, die stoßen sich da gesund und da kriegen sie die Förderung und den Zuschuss, zieht jeder so 100.000 Euro raus. Ist definitiv nicht der Fall. Das ist ein Vorhaben, das läuft gut, wenn es wirtschaftlich ist, wenn es eine schwarze Null bleibt. Und darum lasse ich mir da wenig beeinflussen. Entweder bauen wir es so, wie es geplant ist, natürlich vorausgesetzt, Bürgerentscheid geht so aus, wie wir uns das vorstellen. Ich kann aber genauso rechnen, dass er anders ausgeht. Also das lassen wir auf uns zukommen und dann entscheiden wir weiter. Mit mir gibt es nur eine Sanierung im Ganzen.
Sanierung im Ganzen heißt aber trotzdem mit dem Konzept Anbau eines Saales, genau. Also Rückbau muss man ja dieser dazugekommenen Nebengebäude und dafür Entstehen eines Saales und eben die Nutzung eines Herbergsbetriebs. Habe ich das richtig verstanden, dass du damit auch, also mit diesem, ich sage mal, zweites Standbein neben der Tagesgastronomie eben auch einen Raum anzubieten für Familienfeiern, für Hochzeiten mit Übernachtungsmöglichkeiten, dass du da aus Wirtschaftlichkeitsgründen auch drauf setzt, um da eben mit dem zweiten Standbein ein bisschen flexibler zu sein, mehr auch Reinvestitionsmöglichkeiten zu schaffen, um diese große Investition insgesamt stemmen zu können?
Die Kosten, die nur für eine Sanierung entstehen würden, würden eine wirtschaftliche Machbarkeit nicht machen. Für mich nicht und für den Betreiber nicht. Es gibt ja zwei Beteiligte. Es gibt ja mich als denjenigen, der das Gebäude baut und der die Kosten erst einmal zu tragen hat und der im Risiko steht. Und da gibt es einen Betreiber und man muss dem Betreiber einfach die Möglichkeit bieten, heutzutage ein Geld zu verdienen. Weil wir wissen alle, die einfachsten Sachen werden teurer. Mit der Kombination Übernachtung, was übrigens abgesprochen ist, auch mit der Kirchenverwaltung und mit den Patres, die das begrüßen. Die Patres hatten letztes Jahr, glaube ich, oder vor Corona 40 Hochzeiten plus X. In diesem Jahr sind es meines Wissens nach 25. Es steigt aber noch ein bisschen. Die freuen sich über eine Möglichkeit, nebendran feiern zu können. Die kennen das Thema der Brautpaare, dass die einfach die Problematik haben, was machen wir jetzt, wo fahren wir hin, wenn man in Amberg heiraten will, in der Bergkirche. Ja, das ist zwingend notwendig, zusätzlich zur Gastronomie, zusätzlich zur Terrasse, die im Sommer mit Sicherheit gut sein wird, die Möglichkeit haben, Übernachtungen anzubieten und auch diese Hochzeit dann in einem gewissen Umfeld, in einem gewissen Rahmen, in einem gewissen Saal. Aber es ist auch so, dass dieser Saal in Anführungszeichen nicht größer ist als wie jedes Nebenzimmer in irgendeinem Landgasthof. Und darum denke ich, bleiben wir bei unserem Konzept bis zu dem Tag, wo halt feststeht, was geht und was geht nicht.
Also vielleicht da mal rausgezogen, 19 Gästezimmer sind noch nicht unbedingt ein riesiger Hotelkomplex.
Nein.
Und 80 bis 100 Sitzplätze sind noch nicht unbedingt ein großer Saal. Ja. Und in einem Punkt, jetzt bin ich ein bisschen Wirtschaftsförderer natürlich, muss ich recht geben, wir haben vor kurzem eine Erfassung gemacht, wo man denn in Amberg tatsächlich zeitgemäß heiraten kann. Es gibt kaum etwas, wie im Landkreis angeboten wird, in der Stadt. Also zeitgemäß sowieso nicht mehr und wenn dann nur in einer Größenordnung oder wo es die Brautpaare einfach gegen Kosten anmieten müssen, was man natürlich nicht macht. Und es gibt ein paar Event-Locations außerhalb vom Landkreis Amberg-Sulzbach, wo unsere Amberger Jugend heiratet. Ja, also das ist bekannt und hat uns ein bisschen überrascht, wenn man mal so mit der Lupe draufschaut. Ja, Georg?
Dazu möchte ich mal eines sagen. Ich finde es einfach nicht korrekt, dass man als Stadt einfach das so hinnimmt, dass man hier nichts anbietet und dann den Lärm und den Schmutz und sonst was, das aufs Land schickt. Grundsätzlich muss man doch auch seine Aufgaben als Kommune, als Stadt, die muss man doch auch hier bewerkstelligen können. Man muss doch seinen jungen Bürgern was anbieten können. Ich finde das total nicht in Ordnung, dass man sagt, bei uns gibt es halt nicht, wir machen keinen Lärm, bei uns ist alles heilige Welt und 5 oder 20 Kilometer weiter könnt ihr euch aufführen. Wir können nicht unsere Probleme einfach wegschieben.
Das ist jetzt ein gutes Stichwort, Lärm und Verkehr, das ist ja auch ein Punkt, der dem Konzept vorgeworfen wird, dass zwangsläufig mit dieser Nutzung mehr Verkehr an den Berg, an die Kirche, in die Bergruhe hineingeführt wird, dass ein Kreisverkehr um die Kapelle entsteht.
Das mit dem Kreisverkehr, das war ja so, wenn man geschaut hat, wie wir damals unser Konzept vor 2 Jahren entwickelt haben, da hat man ja wirklich gesehen, dass die Leute, die dort damals halt hingefahren sind, im Prinzip nicht des Fahrens mächtig, keine Ahnung, die sind um die Kirche und diese Kapelle rumgefahren. Und das war ja wirklich einfach so ein schneller Spruch. Das ist ja schon ein Kreisverkehr. Und unser Konzept, das der Michael und ich Gott sei Dank hier vorstellen durften, war so, wir wollen das nicht. Wir wollen da hinten kein Auto, was da hinten nichts verloren hat. Dieser ganze große Platz, der quasi jetzt unter dem Bergfest dann wieder top benutzt wird, der steht doch da zur Verfügung. Und wir wollen hinten keine Leute haben. Und die, die diese Zimmer da benutzen, diese paar, die sollen halt dahinter mit ihren Trolley gehen, weil wenn sie in der Stadt heutzutage irgendwo die Leute hinfahren, da ist es doch auch nicht anders. Wenn du in der Großstadt bist, dann musst du auch die letzten paar hundert Meter zu deinem Hotel hin. Selten haben die Hotel Tiefgaragen oder so ein Zeug. Das macht man eigentlich auch gar nicht mehr. Und deswegen denke ich, es ist einfach genügend Kapazität da und wir haben keinen Fahrverkehr hinter. Wir haben nur Lieferanten, Sonderfahrzeuge. Klar, wenn ein Behinderter kommt, den muss man schon irgendwo am Parkplatz gehen, aber das sind nicht Tausende. Und ansonsten nur, wenn es nach uns geht, die Kutsche für die Hochzeitspaare.
Also zusammenfassend, Michael, du hebst dein Fingerchen. Magst du noch was?
Die Thematik Parkplätze, das ist ganz klar im Erbpachtvertrag mit der Kirchenverwaltung geregelt. Das ist genau geregelt, wie viele Kfz-Stellplätze auf dem Parkplatz vorne, auf dem großen Parkplatz für die Gastronomie in Anführungszeichen reserviert sind. Du musst dir Stellplatzflächen nachweisen. Das ist bei einem Gespräch zwischen der Kirchenverwaltung und den ersten zwei Frontmännern dieser Interessengemeinschaft ist das erklärt worden und so schaut es aus und so schaut es aus. Die glauben das, glaube ich, heute noch nicht. Also ich weiß nicht, wo da die Motivation ist. Doch, ich weiß sie schon, aber tut es nichts zur Sache. Nein, es ist nicht so. Die Sachen, die wir da machen, die sind nach vorne gerichtet. Die sind halt einmal vielleicht etwas anders, als wie man es jetzt die letzten 10, 20, 30 Jahre gesehen hat. Das ist so, weil halt einfach die jetzige Situation erfordert, dass wir in die nächsten 10, 20, 30 Jahre denken. Und da muss man halt manche kleine Änderungen akzeptieren. Aber das Thema Parken, es ist lächerlich.
Also ein Projekt in die Zukunft gerichtet, da haben wir es ja dann mit Generationen zu tun, die ja zugegebenermaßen vielleicht sogar wieder jünger sind wie wir drei jetzt da. Wir wissen, dass die jungen Menschen heute ja auf ganz andere Aspekte Wert legen wie wir, also Work-Life-Balance, ökologische Aspekte und so weiter. Jetzt hat euer Projekt ja auch ein paar Dinge außer der baulichen Ergänzung und Sanierung und der verkehrlichen Verbesserung dort oben. Ich kann mich erinnern an eine Projektvorstellung, da ging es um Barrierefreiheit bei einer Aussichtsplattform, da ging es um Bienen, da ging es um alles Mögliche, was eigentlich, ich sage mal, zur freiwilligen Aufgabe dann einer Investition dort dazugehört, was man nicht machen sollte. Könnt ihr da noch ein bisschen was dazu sagen?
Ja, das zwei, drei Sachen, die du jetzt genannt hast, die werden alle so kommen. Es wird diesen Aussichtspunkt geben, wo auch immer der sich jetzt dann letztlich befindet.
Es ist eigentlich so, dass man über die Bienen, Michael, das war ein wichtiges Thema, der Bienenlehrpfad, genau. Da kann ich aber auch was sagen. Wir haben ja unterhalb, weil du da dort angrenzt, haben wir ja eine große alte Wiese, eine Streuobstwiese und dergleichen. Und wir sind damals auch beim Begehen dieser Flächen, sind wir letztendlich auf den Punkt gekommen und haben gesagt, es ist eigentlich auch traurig, dass das kein Mensch mehr pflegt, dass diese Hecken einfach verfallen. Und da kam dann einfach auch von einigen Imkern der Vorschlag, du, wir sind da am Berg, wir sind dort und so weiter und so fort. Und könnten wir nicht da Kästen aufstellen, könnten wir es nicht mal den Leuten erklären. Ich meine, momentan ist das Bienenthema ja ein in Bayern sehr beliebtes Thema. Wie wir damals uns damit beworben haben, war das ein Thema, was keinen interessiert hat, muss man mal auch sagen, außer halt den Imkern und den Spezialisten, die paar. Aber das war kein Thema. Und wir haben gesagt, nein, es ist doch die Abrundung der Sache, weil wir wollen den nicht notwendigen Fahrverkehr rausbringen. Wir wollen dahinter gehen und wir können da die paar Meter den Leuten zumuten und da muten wir uns auch zu, dass wir uns um die Natur darunter kümmern. Und das sind riesige Heckenanlagen, die nicht wegflurbereinigt wurden. Das ist toll und das soll sein und da sollen die Bienen sein und so konnte man sich das vorstellen. Und letztendlich, wenn man mal ganz genau hinschaut am Berg, da gibt es auf den alten Flurkarten immer wieder einen Hinweis auf einen Weg, da ein Weg und dort ein Weg. Das war aus Vorgängerzeiten war das immer ein stark frequentierter Bereich. Natürlich waren die Wege wie heutzutage nicht ausgebaut in dem Sinne. Da war halt einfach Trampelpfad. Und da gibt es genügend Wege, wo anhand dieser Wege diese Sachen erfahrbar sind. Wir brauchen da keine neue Schneise reinschlagen, einen neuen Platz machen für den Imker oder sonst was. Das ist ja eigentlich alles da. Das ist verwuchert. Das, wenn nur gepflegt wird, dann wird man es wieder erkennen. Und wir wollen einfach diese Wiesen und Obstwiesen letztendlich dort halt auch wieder ergänzen. Das haben wir auch in den ganzen Verfahren als integralen Bestandteil der Anlage, dass wir das machen. Also es ist nicht so, dass wir da bloß das Gebäude machen und ein Meter außen rum und dann ist hübsch und Schluss, sondern wir haben das auf die Fläche, dass das gepflegt wird, auch mit als Aufgabe uns selbst gestellt und auch angenommen. Also das ist, wollten wir so.
Und das Thema Bienen gibt es ja schon. Es gibt bereits Bienen. Ich habe da bitte eines mir befreundeten Imkers gerne, bin ich nachgekommen. Der hat da, ich denke jetzt einmal, 15 Völker aufgestellt. Zwar auf einfache Bauweise, Steine, Balken drauf und die Kästen draufgestellt mit einer Abdeckung. Also Thema Bienen gibt es und wird es auch weiterhin geben.
Hört sich ja alles rund an. Ich meine, machen wir mal einen kleinen Sidestep in einen Vorschlag, den man auch immer wieder hört, als Alternative zu dem großen Anbau, groß in Anführungszeichen, könnte man die bestehende Bergwirtschaft doch einfach nur sanieren. Ich glaube, es steht sogar auf den Plakaten zum Bürgerentscheid als Forderung drauf, also sofortige Sanierung der Bergwirtschaft. Für mich liest sich das ein bisschen so Malereien. Zwei Wochen später eröffnet man das Ganze wieder. Was kann man denn da dazu zu dieser Alternative sagen? Ist das baulich möglich? Ist so eine Herangehensweise möglich?
Das ist grotesk, denn es ist nicht einfach ein bisschen eine Pinselstrichsanierung. Wir haben das Gebäude für die Kirche damals untersuchen sollen, was der Mangel ist, wo die Mängel sind, was kann man tun und wie intensiv kann man es machen und kann man es und darf man es noch bis über einen Zeitpunkt hinaus betreiben. Das Ergebnis war, es geht nicht. Ganz einfach, die Lüftungstechnik, die da drin ist, entspricht nicht annähernd den Vorschriften, die aktuell am Brandschutz heutzutage sind. Das bedeutet komplett rausreißen der gesamten Haustechnik, Lüftung. Ich rede jetzt nur mal von der Lüftung aus der Küche, und zwar der Abluft. Es gibt nicht einmal eine Zuluft für die Küche, für die Leute, die dort arbeiten. Dann das nächste Thema ist ja Lüftung, Gastronomie. Im Erdgeschoss, die da eingebaut ist, die entspricht in keinster Weise den Brandschutzvorschriften. Und die Lüftungszentrale im Dach, die da ausgeführt im Bestand ist, das ist zwar eine Gipskartonkiste reingestellt worden, dummerweise funktioniert sie halt nicht, weil die Ecken nicht nach fach- und sachgerechten Vorgaben geschlossen sind und können auch nicht geschlossen werden, weil der gesamte Dachstuhl, das ist nämlich der letzte Rest vom Mesnerhaus, ist ja wirklich ein wunderschöner barocker Walmdachstuhl drumherum, enorm beschädigt ist durch diese diversen Durchbrüche, Eingriffe und dergleichen. Bei einer Sanierung reden wir hier von einer Generalsanierung. Es ist wie ein Total-OP, also da bist du voll mit dabei und musst du die Baukonstruktionen richten und findest nur historische Befunde, musst die sichern und wahren und dergleichen. Also da kommt enorm viel Aufwand in der Sanierung auf einen zu. Da muss die gesamte Statik des alten Walmdachstuhls wieder ergänzt werden. Da wurde für den Anbau aus den 80er Jahren wurde ein riesen Dreieck einfach rausgesäbelt, wo unten der jetzige kleine Saal im Obergeschoss ist und im Erdgeschoss halt das Gastzimmererweiterung ist. Das ist ein katastrophaler Eingriff gewesen in diese Verformung des Dachstuhls, weil diese barocken Stühle haben im Prinzip alle statischen Kräfte über die Flächen abgetragen. Das waren Wunderwerke ihrer damaligen Zeit von der Zimmermannskonstruktion. Und das hat man einfach auseinandergeschnitten, mit ein bisschen Stahl und Beton und Samt gebippt. Bloß heutzutage können Sie für diese gesamten Nachweise, die Sie benötigen, vom Brandschutzkonzept her, keinen einzigen führen für die Details, die da sind. Die Betondecken der Anbauten zum Beispiel, da gibt es keine Bewährungspläne drüber, die entsprechend genügend Stahl drin haben, dass es den heutigen Anforderungen entspricht und die entsprechende Überdeckung vom Brandschutz her. Der Betonbau, der da dran ist, der muss für eine Sanierung komplett weggenommen werden. Die im Erdbereich nach unten geführten Konstruktionen mit der Treppe entsprechen ja nicht einmal der vorhandenen Bauantragssituation. Das ist halt einfach mal anders da gebaut und gut, das war die Zeit. Man hat das gemacht, was man gewollt hat. Keiner hat einem Plan nachgereicht. Es war halt so. Und wo willst du denn das lösen? Diese gesamten Anbauten, die man wegnehmen muss, weil sie letztendlich technisch verbraucht sind. Wir nennen es einfach bloß technisch verbraucht. Das sind im Prinzip alle diese Ergänzungen der Terrassenkonstruktion, der Küchenkonstruktion, der Eingriffe in die Substanz. Wenn du das alles zurücknimmst, die ganzen Innenwände sind da aus dem Denkmal rausgeschnitten worden. Da gibt es wahrscheinlich innen kaum noch Reste der großen Originalwandstruktur. Das ist eigentlich bloß noch ein Hüllenbaukörper, der hier vorhanden ist. Und wer weiß, ob die Befensterung nicht auch so brutal einfach reingebrochen worden ist. Weil wir meinen ja immer, das, was wir jetzt sehen und was so schön ausschaut, das ist das Original. Und oftmals erfährt man dann an einer ganz anderen Stelle, wenn man die Putzoberflächen wegnimmt, dass die Fenster ganz woanders waren. Und beim Denkmal beginnt dann die Diskussion. Weil wir wollen ja das Denkmal, den Rest der alten Bausubstanz erhalten und nicht irgendwie einen romantischen Eindruck. Ne? Und das ist einfach eine mega Aufgabenstellung und ein bisschen Sanierung mit einem Pinsel und ein bisschen an Geld, so wie es der Michael gesagt hat, ist absolut nicht machbar. Und das würde ja auch jegliche Kosten und letztendlich dann auch wieder Pachtsummen explodieren lassen. Das ist absolut unverantwortlich. Und auch noch eins, ich meine, die haben ja damals hier in den Umbauten der 80er, 90er Jahre, da haben sie diese Terrassen gebaut, haben sie auch unten eine Nutzung reingemacht. Ja, warum? Weil sie das braucht haben. Und wenn wir heutzutage diese Terrassennutzungen als Nebenprodukt haben, müssen wir auch eine Nutzung reinmachen, weil wir einfach die Refinanzierung brauchen. Das ganze Projekt muss breit aufgestellt sein und eine wahnsinnig lange Laufzeit haben. Und wir hoffen alle, dass wir es positiv irgendwann in der dritten Generation dann erleben können.
Was aber auch noch zu sehen ist, und ich glaube, das wissen manche jetzt auch gar nicht, dieses Vorhaben, so wie es geplant ist, mit der Sanierung und mit der Erweiterung, das ist ja Vereinbarungen, da gibt es Verträge, da gibt es Notarverträge, da gibt es Grundbucheinträge, da gibt es ein Konzept, das mit im Vertrag ist. Man kann nicht einfach sagen, man verzichtet jetzt auf die Erweiterung und macht nur die Sanierung. Das würde bedeuten letztlich, dass alle Verträge, alle Vorhaben, alle Vereinbarungen nichtig sind. Das müsste rückgängig gemacht werden. Nur die Rückgängigmachung würde mindestens so lange dauern, wie das Entstehen dieser Verträge und die Unterschrift, geschweige denn, dass es im Grundbuch ist und da wieder raus muss. Eine Kirchenverwaltung, ein Bistum Regensburg, lässt sich nicht einfach mal schnell ins Grundbuch was eintragen oder wieder rausnehmen. Geht überhaupt nicht. Wenn das so kommt, wie es manche sich wünschen oder wie es manche mir wünschen, ich glaube, die wissen nicht, auf was die sich da zeitlich einlassen. Und dieses Argument, was man auf den Plakaten sieht, Sanierung, Bergwirtschaft sofort und dann ist alles heil, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, die wissen das bloß nicht.
Zusammenfassend, die vertragliche Rückabwirkung ist ein Zeitraum, der schon mal im Weg steht. Und dann, wenn ich es richtig gehört habe, ist die Sanierung light aus Brandschutzgründen gar nicht möglich. Nein. Und wahrscheinlich andere Aspekte, Arbeitsschutz hast du angesprochen, Georg, auch nicht. Also müsste eine Planung bei null beginnen.
Wenn man das mal so nochmal sagen darf, also nicht nur Brandschutz, wo man immer groß denkt, oh, die Lüftung und die Brandschutzklappen. Ganz banal, die Haustechnik betrifft ja überall den Brandschutz bei allen Durchdringungen auch. Und eine Haustechnik, die älter wie 25 Jahre ist, ist aus unserer Sicht, aus Planersicht, Schrott. Das ist kaputt, die ist verbraucht. Und ich bin mir sicher, wenn wir hier Wände öffnen, zum Beispiel ein Gewerk Elektro, und die Kabelführung und Leitungen sehen, es wird so viel Altkabel drin sein, welches nicht mehr zugelassen und sprich verboten ist. Das ist ja ein Riesenproblem bei vielen Sanierungen, die wir betreuen für den Staat zum Beispiel, dass uns das Gewerk Elektro im Prinzip immer die Generalsanierung aufs Auge drückt, weil ja die überall sind in großen Mengen und großen Massen oder auch die Heizungstechnik. Und das ist im Prinzip langsam dahinrostender, nicht mehr funktionsfähiger, ja, nicht mehr geschützte Kupferleitung oder halt Eisenrohr. Und das ist ein Megaproblem, das man da hat. Also man kann wirklich nicht seriös sagen, das geht schnell. Das ist eine komplette Herausnahme der Haustechnik, dann das Anpassen und dann bitteschön auch, wir müssen im Denkmal ja wieder das Verformungsgericht und nach den alten Querschnitten herrichten und sanieren. Das heißt, wir müssen die ganzen zerstörten Balken und dergleichen, das muss ja alles wieder gefügt, ergänzt und wieder gebaut werden. Und da muss es auch mit einem Heizungskonzept übrigens. Wir müssen ein Heizungskonzept haben für sowas. Was denken Sie, was da eine Gastronomie, wie auch immer, eine große Heizung macht? Eine Gasheizung ist, glaube ich, zurzeit jetzt nicht mehr gerade aktuell. Ne? Und das ist ja ein Problem. Gegeben, ja. Ja, das ist vorhanden. Sollen wir die wieder anwerfen? Wer soll das noch bezahlen, allein die Rechnung? Das sind mega, mega wichtige Themen. Das Größte von dem Haus, wie gesagt, ich möchte es nur noch einmal sagen, es steckt mehr unter den Terrassen, alles im Untergeschoss ist. Aber letztendlich ist das die größte Baumasse des Gebäudes. Und die ist halt leider mit vielen Neubaudetails so verunglückt gebaut, dass man die erstmal wegnehmen muss, um überhaupt an die Sanierung zu kommen.
Einen Aspekt würde ich gerne noch aufgreifen, der ja auch immer in Verbindung gebracht wird. Ich weiß nicht, Michael oder Georg, einer hat es schon erwähnt, die Patres unterstützen euer Vorhaben ja. Was gibt es denn für bauliche Berührungspunkte mit der Kirche? Es hieß ja mal auch schon so ganz plakativ, die Baumaßnahme würde die Kirche gefährden und so weiter. Es gibt ja ohne Zweifel Berührungspunkte. Wie sehen die denn aus? Wie kann man die gestalten? Gibt es da tatsächlich irgendwelche Gefährdungen für die kirchlichen Anlagen?
Ja, also dazu kann man ganz klar sagen, wir haben direkt am Anfang, bevor das große Nachdenken erst losgegangen ist, einen sehr, sehr erfahrenen Bodengutachter eingeschaltet, der uns Untersuchungen gemacht hat. Also sprich, man macht eine Bohrung, man macht Lastzahlen und dergleichen, um die Geologie einer, sag jetzt mal, Bergkuppe zu testen, weil uns die Nähe zur Kirche natürlich bewusst ist und jeden, der halt zumindest den Beruf erlernt hat, den ich habe, der muss den statischen Nachweis führen können für einfache Sachen und da weiß man, was eine Lastabtragung einfach auf einem Gelände bedeutet und man hat da Überschnittpunkte und dann muss man theoretisch darauf reagieren Und letztendlich das, was in Großstädten stand und überall gang und gäbe ist, dass man letztendlich Sicherungsmaßnahmen macht, die müssen wir dort auch machen. Und es ist so, dass die Kirche, die dort oben steht, letztendlich auf einem oberen Bereich sehr verkrustet, harten Gestein noch ist, aber unten drunter ist es halt dann anders. Und das ist der größte Part in unserer Rohbaukonstruktion, ist eigentlich die Sicherung von diesem Hang. Und lassen Sie mich dazu noch sagen, das ist ja so, der Hang in dem Bereich, wenn man jetzt momentan raufgeht, die ersten 20, 30 Stufen, ist diese Mauer, die dort ist, die quasi auf die hintere Terrasse schaut, Richtung Küche, ist total zerrissen, armdicke Risse drinnen.
Also die Kirchentreppe.
Bei der Kirchentreppe. Ja, und im unteren Bereich halt. Und da kannst du die Risse sehen, das ist diese 4 Meter hohe Wand, und da sind Risse drin, dass aus ist. Und das liegt halt einfach daran, weil dieser Bereich, dieser ganzen Hangsituation dort, ein aufgeschütteter Bereich ist. Und das ist einfach, wenn man alte Bilder anschaut, so Postkartenmotiv gibt es auch vom Berg um, Wallfahrt 1900 oder 1850, 70, in irgendeines der ersten Fotos von da drum, da gibt es ein Bild, wo man sieht, dass der Zugang früher keine Treppenanlage war. Das ist einfach ein Weg gewesen, und den hat man dann halt für die Terrassen einfach angeschüttet und dann aufgebaut. Man muss das ordentlich machen, und somit stabilisiert unser gesamte Baumaßnahme, ähnlich wie eine Bücherstütze, diese bauliche schlechte Situation dieser baulichen Zustände dort. Und wir werden das nur verbessern. Und man braucht da keine Sorge haben, dass das Ganze dann ins Rutschen kommt und runterkommt. Dafür müssen wir natürlich vorher Rechnung tragen. Und da kommt schon mal das Thema, Sie haben ja da einen Sonderbau, Sie haben eine Prüfstatik. Sie haben nicht nur einen Statiker, sondern einen Statiker, der geprüft wird, ob das, was er macht, seriös und richtig ist. Und Sie müssen die Nachweise führen, das wird ja so betreut und dergleichen. Das können Sie mit dem Bestandsgebäude gar nicht mehr erreichen. Also auch da ist es ein Sonderbau und braucht auch eine Prüfstatik. Da wird Ihnen alles abgelehnt. Diese bauliche Konstruktion, die wir vorhaben, ist definitiv eine Stabilisierung der Situation.
Also auch eine Verbesserung des Kirchenportals und keine Beeinträchtigung der kirchlichen vorhandenen Bauten.
So kann man sagen.
So und kann man es da zusammenfassen.
Genau. Und stören tut es die Baumaßnahme auch nicht, weil sie ja entsprechend weit weg ist.
Ja.
Also da kann man ja, ohne dass man die derzeitigen Nutzungen oben stört, kann man nicht die baulichen Maßnahmen machen.
Wenn wir uns das Konzept jetzt so im Ganzen anschauen, also ich fasse jetzt mal, versuche mal zusammen zu packen, was jetzt an Informationen alles geflossen ist. Also zuletzt haben wir gehört, Kirche, eher Verbesserung der baulichen Situation, keine Beeinträchtigung. Die Verkehrsberuhigung, die ihr eigentlich erzielen wollt, also Autos auf den großen Parkplatz hinter die Schranke, auch für die Bergruhe, denke ich, ein sehr positiver Aspekt. Barrierefreiheit des ganzen Gebäudes. Eine denkmalgerechte Sanierung, wenn ich es recht raushöre. Ja. Ein Angebot für die zukünftigen Generationen jetzt hier in Amberg, für junge Familien, schon, ja, zu Beginn einer jungen Familie gehört eine Hochzeit, ist klar, diese Möglichkeiten, Familienfeiern mit Übernachtung. Ich sehe nicht gerade viel Schlechtes an dem Konzept, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr habt es nicht nötig, das verteidigen zu müssen. Ist übrigens auch meine persönliche ganz, ganz feste Überzeugung. Jetzt würde man natürlich gerne unter diesem Aspekt baldmöglichst da oben wieder ein Bier trinken und diese wundervolle Aussicht auf Amberg da oben wieder genießen können. Ich glaube, von eurer Seite steht dem nichts entgegen. Jetzt haben wir diesen Bürgerbescheid zu bewältigen. Was wollt ihr denn den Leuten jetzt draußen am Podcast-Empfänger zurufen? Wie könnt ihr vielleicht Unterstützung anfordern für euer Projekt?
Das ist ganz einfach. Es ist so, wie es immer ist, wenn solche Entscheidungen anstehen. Es müssen auch die zur Wahl, zur Stimmabgabe gehen, die dafür sind. Nicht nur die, die dagegen sind, weil die werden das definitiv tun. Es müssen auch die gehen, die sagen, ich will das und mir gefällt das und es soll doch endlich mal losgehen. Das ist die einzige Forderung oder der einzige Wunsch, den wir haben, dass an diesem Sonntag einfach manche, die sagen, Mensch, so schön ist, jetzt gehen wir nicht, komm, das geht schon irgendwie, das schaffen die schon. Nein, es ist leider nicht der Fall, weil die Stimmen, die nicht abgegeben werden, sind Stimmen für die anderen, für die Gegner, und dazu steckt zu viel Energie, zu viel Mühen in diesem Vorhaben. Ja, es ist einfach notwendig, dass die Leute gehen, die sich das wünschen und die sich das vorstellen können, weil woanders kennt man es ja auch, dass es geht und funktioniert, und wenn man ein bisschen außerhalb von Amberg mal unterwegs ist, kommen ja auch viele zurück und sagen, Mensch, habe ich gesehen, super, und warum gibt es sowas in Amberg nicht? Und da müssten jetzt einfach die Leute an diesem einen Sonntag die halbe Stunde investieren, irgendwo hingehen, wo sie hingehen müssen, ihr Kreuz machen, oder ich glaube, ich habe gehört, es gibt Briefwahl, einfach diese Briefe losschicken und sagen, ich will das. Was auch noch wichtig ist, aufpassen, wo macht man das Kreuz, wenn man dafür ist, weil das ist wieder eine verneinte Frage, glaube ich. Es ist ganz wichtig zu schauen, was will ich und wo mache ich mein Kreuz.
Und es wäre echt total super, wenn alle Leute es hören und auch andere motivieren können, im Prinzip für ihre Kinder auch da oben dafür zu sorgen, dass das zukunftsfähig ist. Es ist einfach schade, wenn man nichts macht und auch die Chance vergibt letztendlich, dass das für die Zukunft ausgerichtet gemacht wird. Und das wäre echt schön. Wir arbeiten wahnsinnig viel daran, wenn man sich diesen eine halbe Stunde oder Stunde Zeit nimmt, um eigentlich sein richtiges Kreuz, wo man es halt will, dann auch zu setzen. Und wie es der Michael gesagt hat, es muss gesetzt werden, weil wenn man nichts macht, man braucht nicht meinen, dass das alles von selber läuft. Das ist halt leider so. Ich meine, ich mache viel im kommunalen Bereich und es sind viele Projekte, viele Brunnen, viele kleine Sanierungen daran gestorben, dass die Leute nicht zur Wahl gegangen sind, weil sie sich gedacht haben, das klappt sowieso. Und letztendlich waren dann die Mehrheiten anders oder gar nicht vorhanden oder es war halt nicht möglich. Und es ist echt traurig, wie viel dadurch zerstört wird und halt nicht beginnt und nicht gemacht werden kann. Weil die Chance, dass man wieder mal so eine gute Sache komplett machen darf, das ist ja auch nicht überall immer gegeben. Das ist ja auch ein Glücksgriff für alle dann. Und das hoffen wir natürlich glücklicherweise dann umzusetzen. Und wenn die Leute Angst haben und dass wir einfach irgendwas zu groß kaputt machen sollten oder sonst was, ich verstehe das, dass die Leute Angst haben, aber bitte schauen Sie bei uns auf die Internetseiten, was wir machen und wo wir was gemacht haben. Da sehen Sie so viele Sanierungen, so viele schöne Sachen. Und das ist nur ein kleiner Bruchteil und sie sind keine einzige Misshandlung. Das ist kein Betonklotz aus den 80er Jahren, der irgendwo an irgendein öffentliches Gebäude oder eine Kirche herangebatzt worden ist. Das ist wirklich total in die Natur integriert und das ist auch unser Ansinnen, weil wir wollen ja selber als Amberger nicht einen Schandfleck produzieren.
Ja, danke für das Statement. Ich möchte auch noch ein kurzes dazugeben, weil es mich natürlich, du hast mich einleitend ja gefragt, ob ich auch Emotionen zum Berg habe. Ich habe zum Berg, ich habe sie zur Bergwirtschaft. Persönliche Meinung ganz klar für dieses Projekt, weil ich ganz persönlich ja auch davon überzeugt bin, dass die Menschen jetzt oder in zukünftigen Generationen auf einem aktuellen Standard Gastronomie gewiesen wollen, auf einem aktuellen Standard auch Familienfeiern genießen wollen. Und nicht in Gebäudlichkeiten, die ihren Touch schon vor 100 Jahren haben, sondern die modernen Aspekte, den modernen Komfort, den man halt heute einfach so haben möchte und auch den ökologischen Aspekten entsprechend, wie man heute Gastronomie genießen möchte, die, glaube ich, hört man auch aus dem Projekt so raus. Mich würde es freuen, wenn ihr mit eurem Aufruf die Richtigen erreicht, dass viele, viele zu diesem Bürgerentscheid gehen. Ich drücke euch die Daumen, mein Team drückt euch die Daumen. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns heute hier besucht habt. Ja, und liebe Zuhörer, ihr habt den Appell gehört. Nehmt es wahr, sprecht es weiter. Wir wollen euch zu nichts überreden, dass das nicht falsch rüberkommt. Es gibt aber, wie es der Georg Zuner gesagt hat, genügend neutrale Möglichkeiten, sich zu informieren über das Projekt, über die Zukunft im Allgemeinen. Tut's das bitte. Es ist ganz, ganz wichtig und dann macht es das Kreuz an der richtigen Stelle. Danke euch beiden nochmal und danke. Grüße an euch alle da draußen. Bleibt unserem Podcast treu und bis demnächst.